50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hallo, hallo.
Na, wie sieht's aus bei dir?
Ich bin unfassbar aufgeregt, unfassbar aufgeregt. Ich kann mich kaum im Stuhl halten heute.
Ich sehe dir das wirklich an, deswegen frage ich mit Absicht, wie es dir geht, weil du bist richtig hibbelig.
Ja, ich stuhle quasi hier rum, wenn du es so willst.
Was?
Na, es ist absolut Wahnsinn, was hier los ist. Wir haben uns zwei unbekannte Flaschen zugelegt mit großen Fragezeichen drauf. Man konnte es bei Instagram bewundern und wir haben angeboten, Samples davon zu verkaufen, dass man bei dieser Folge mitgenießen kann. Und ihr da draußen habt uns komplett leer gekauft.
Ja.
Wir haben wirklich nur noch das, was wir eben nicht verkauft haben, die letzten Schlücke für uns vier hier. Und der ganze Rest ist raus auf dem Markt. Das heißt, viele von euch sitzen jetzt mit Fläschchen und mit Glas vorm Gerät. Es freut mich besonders, das zu wissen, denn das Gleiche machen wir auch, mit Fläschchen und Gläsern hier vorm Gerät zu sitzen. Und ich bin unheimlich gespannt, was in diesen Mystery Malt Flaschen, die wir uns heute vornehmen, drinnen ist. Wir wissen es beide und ich schwöre Stein und Bein darauf, wir wissen nicht, was da drin ist. Ich habe es geschafft, die Flaschen zum Abfüllen immer wieder zu öffnen und zu schließen, ohne dass dieser kleine Papa oben drauf abgeht. Mhm. Die kleine Kappe, die auf dem Korken sitzt, da drunter steht, was es für ein Whisky ist, der da drin ist. Die waren noch nicht ab. Wir wissen es nicht.
Vollkommen abgefahren. Also ihr da draußen seid wirklich irre, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einfach in diesem Moment 30, 40 Leute da hocken und mit uns gemeinsam gleich das mysteriöse Geheimnis lüften werden, das ist schon bekloppt. Vor allen Dingen ist es bekloppt, also ich sehe diese beiden Flaschen jetzt physisch zum ersten Mal, weil die komplette Distribution zu 100% über dich lief und wir haben volle Flaschen vor uns und es klappt gerade noch so, dass wir mitprobieren können und ganz vielleicht auch unsere beiden Damen noch etwas von dem Mystery Malt abkriegen und ansonsten ist das Ding weg.
So sieht es aus.
Völlig verrückt. Also ihr seid gnadenlos bescheuert.
Vielleicht, bevor wir zum eigentlichen Erlebnis kommen, reden wir kurz drüber, was ist das denn eigentlich? Der Mystery Malt sind schwarze Flaschen mit Fragezeichen drauf, deren Inhalt unbekannt ist.
Mhm.
Es gibt ganz, ganz viele Abfüllungen, die hier drin sein könnten, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Von manchen gibt es wirklich nur irgendwie 50, 60, 70 Flaschen.
Mhm.
Von manchen gibt es 300, 400 Flaschen. Umso höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen davon abbekommen hat. Man weiß sonst nichts. Die haben alle 48,5 Volumenprozent.
Richtig.
Und ansonsten sehen alle Flaschen gleich aus. Man weiß nicht, was drin ist. Also es kann von 5 Jahren bis 33 Jahre Reifezeit, kann das alles möglich sein aus den verschiedensten Distillerien. Wenn man das möchte, kann man auf der Homepage von den Thompson Brothers gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eines der Destillate in der Flasche hat.
Ganz genau. Wir haben 4.996 Flaschen insgesamt. Wir haben 24 verschiedene Single Malts oder Blended Malts, die hier drin sein können. Und ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was jetzt gleich auf uns zukommt. Dieses Mysterium, also dieses fette Fragezeichen, das war bei mir am Anfang auch sehr groß, weil ich weiß noch, du hast mich angeschrieben und sagtest, hey, Mensch, ist das nicht eine Idee? Wollen wir uns nicht zwei von diesen Flaschen holen und machen dann so eine geheimnisvolle Folge daraus? Und ich hatte gar keinen Peil. Ich wusste nicht mal, was das ist. Ich habe da nichts von gelesen, nichts von gehört. Und dann sagte sie, ja, hier, das sind doch die Mystery Malts von den Thompson Brothers. Kennst du das nicht? Ich so, nö, kenne ich nicht.
Ja.
Aber jetzt, auch durch die Recherche für heute, kenne ich's.
Ja, die Thompson Brothers sind erstmal, also eigentlich sind es zwei Brüder, die noch gar nicht so alt sind, aus Schottland, aus den Highlands. Die haben eine Whisky-Bar und ich finde das ganz süß auf der Homepage. Da hat er den Text selber geschrieben und hat reingeschrieben, eine der weltweit führenden Whisky-Bars steht da.
Ja, das ist tatsächlich so.
Meinst du, das ist wirklich so?
Dass es
eine der weltweit führenden Whisky-Bars ist? Also ich hätte das ehrlicherweise angezweifelt, dass das eine der weltweit führenden Whisky-Bars ist,
sag
ich als Mitglied eines des weltweit führenden Whisky-Podcasts.
Ganz bescheiden sagt das der Steve. Also, was ich gehört und gelesen habe bisher, du kennst ja den Whisky-Botschafter hier in Deutschland.
Ja.
Und da werden ja auch jedes Jahr Deutschlands beste Brand Ambassadors ausgezeichnet, die besten Whisky-Bars, die besten deutschen Destillerien und so weiter. Und Ähnliches gibt es auch in Schottland, wo auch dann regelmäßig die besten Bars ausgezeichnet werden. Und seine Eltern, die haben ein uraltes Hotel gekauft. Und zwar ist dieses Hotel schon 600, 700 Jahre alt. Im 15. Jahrhundert wurde dieses Hotel erbaut, das Dornoch Castle Hotel. Und 1922 ist es dann aus royalem Besitz vom Lord of, oh, wie hieß denn der? Sutherland. Vom Lord of Sutherland dann an eine private Person übergegangen. Und erst im Jahr 1947 wurde es dann zu einem Hotel. Und seit dem Jahr 2000 besitzen die Eltern von den Phil und Simon Thompson, also diesen Thompson Brothers, von dem wir gerade gesprochen haben, dieses Hotel. Und ja, die Jungs haben dann auch dieses Hotel mit zu eines der besten Whisky-Hotels in Schottland gemacht. Und dazu gehört natürlich eine entsprechende Auswahl an Single Malts. Und zwar an, ja, auch historischen, alten und seltenen Single Malts.
Und bevor wir jetzt weiter über die Thompson Brothers sprechen, würde ich sagen, fangen wir mal mit der eigentlichen.
Ich kann dich nicht länger zurückhalten,
nee,
oder?
Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Um die Verwirrung jetzt vollends zu machen, alle ihr da draußen habt zwei Flaschen jetzt vor euch stehen. Die sind, steht genau das gleiche drauf, aber auf der einen steht Nummer 1 und auf der anderen steht Nummer 2. Wir können ja nicht draufschreiben, was es ist, wir wissen es ja nicht.
Ja, richtig.
Also wir haben ja auch so kleine Aufkleber drauf gemacht mit Nummer 1 und Nummer 2, dass ihr auf jeden Fall auch das gleiche da drin habt. Wir fangen jetzt an mit der Nummer 2.
Mit der Nummer 2.
Was ist der Hintergrund?
Das Einzige, was du bisher wusstest von diesem Single Malt, ja, ist die Farbe.
Das ist halt der Nebeneffekt. Ich habe sie ja abgefüllt, die Samples. Und da ist mir natürlich schon aufgefallen, dass die Farben sehr unterschiedlich sind, was ich schön fand, weil man jetzt erstmal rein subjektiv dann vom Gefühl zwei auch sehr charakteristisch unterschiedliche Whiskys haben wird. Mhm. Und der Geruch ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Das steigt dir beim Abfüllen natürlich auch in die Nase. Das habe ich schon gesehen. Und wir nehmen uns jetzt eben den helleren Vertreter, weil ich glaube, dass der erstmal ein bisschen, der wird wahrscheinlich nicht so lange gelegen haben, spekuliere ich jetzt. Und der wird vielleicht noch nicht so viel tiefer haben wie der andere, der deutlich dunkler und kräftiger ist. Wir können uns da total irren, aber ich würde deswegen jetzt mit der Nummer 2 anfangen. Das heißt, wenn ihr Lust und Muße habt, nehmt euch doch eure Nummer 2 in die Hand und macht sie auf und schenkt sie euch ein.
Geilo. Boah, ich bin richtig kribbelig gerade. Und jetzt pass auf, jetzt baue ich Scheiße und reiß den Deckel so ab, dass wir es sehen.
Mit den Augen zugehalten?
Ja.
So, leg den Deckel hier hin, hier.
Ja, warte, ich versuche ihn so zu droppen, dass da nichts passieren kann. Danke dir. Oh, du hast recht. Der ist extrem hell. Junge, Junge, der erinnert mich wirklich an den Weißwein von eurer Hochzeit.
Ja, der ist wirklich, das ist so ein richtiger Riesling-Verschnitt wieder, ne? Das ist wieder einer, das ist keine goldene, keine gelbe Farbe, das ist ein richtiges helles.
Das ist nicht mal Stroh. Beige. Ja, das ist nicht mal Stroh, das ist noch heller. Das ist echt Weißweinfarbe.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte es auf Riesling getippt.
Ja.
Ist es nicht, es ist ein Single Malt Whisky. Alles, was da abgefüllt wird, sind Single Malt Whiskys. Es ist ein Single Malt Whisky, aber deswegen habe ich gesagt, aufgrund dieser Farbe, der ist vielleicht nicht so alt.
Jetzt pass auf, jetzt haben wir 30, 40 Mithörer und Mittrinker und dann denken die, was haben die uns für einen Mist hier geschickt? Das Ding hat ja nicht mal Farbe. Haben die da New Make reingehauen?
Ich glaube, der Jüngste, den es gibt, ist 5 Jahre alt. Also die wird er haben.
4 sogar.
4 Jahre.
Der Jüngste ist 4. Ja, warte. Wir haben nämlich einen 4-jährigen Isle of Razai, der drin sein kann. Und wir haben einen 4-jährigen Lag. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Einen 4-jährigen 1770 Glasgow.
Okay.
Die sind ja beide sehr junge Destillerien. Und dadurch, dass die Destillerie noch so jung ist, gibt es dort wenige Age-Statement-Whiskys. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar logisch, dass es dort ja, jüngere Whiskys geben könnte, wenn wir sie erwischt haben.
Dann halten wir mal die Nase rein.
Okay. Also den Razai würde ich schon mal ausschließen.
Ich auch. Alles, was rauchig ist, würde ich ausschließen. Ja. Also man kann so eine ganz, man kann, also der ist kein Torf-Whisky. Das riecht man schon.
Nee.
Aber der riecht bodenständig, solide. Da kommt aber nicht viel durch, was auch für eine kürzere Reifezeit spricht, finde ich. Da sind jetzt noch nicht so viele Facetten in der Nase, nicht viel Fruchtigkeit.
Ja, was natürlich auch sein könnte, ist, dass hier ein ganz sensibles Finish mit dabei ist. Ich denke da gerade so an Fino, Sherry oder an Cognac. Allerdings fehlen mir bei beiden die fruchtigen Noten, um da zu sagen, das wäre ein Fino, ein Cognac oder ein Weißwein.
Ja, von der Nase hätte ich gesagt, das ist eine Virgin Oak oder French Oak Reifung oder sowas, weil ich habe wirklich keine Frucht, ich habe keinen Zitrus. Der riecht getreidig, der riecht mild. Das Schöne ist, da ist kein Alkohol oder Lack oder Ähnliches mit dabei, was den aggressiv, was den so ein bisschen scharf machen könnte. Mhm. Das habe ich auch gar nicht, sondern der riecht mild, leicht würzig, aber eben auch nicht fruchtig oder Ähnliches. Getreide, ein bisschen Holz und das war's eigentlich.
Ja, ansonsten, wenn ich an helle Whiskys denke, habe ich sehr häufig Rauch im Verdacht. weil du erinnerst dich an sehr helle Lafroix, ja, an Brookledic oder ja, an Coolila, die sehr hell sind. Und ich habe aber auch schon mal einen Glengoyne getrunken, der älter als 20 Jahre war und trotzdem noch so hell war. Und der hat auch in ehemaligen Bourbonfässern ausschließlich dort gelegen und gar kein abgefahrenes Finish.
Ja, also wenn du so ein bisschen länger riechst, dann könnte man erahnen, dass er mal irgendwie, dass das Fass mal nah an einem Schornstein gestanden hat. Mhm. Aber mehr auch nicht.
Ja, bin ich gespannt, ob der uns dann in der Nase veräppelt und gleich tatsächlich doch eine Qualmnote zündet. Wirklich spannend. Ich habe ein bisschen Apfel und Zitrus.
Ich dachte, du hast jetzt Angst.
Ein bisschen Angst. Ich hab tierisch Angst.
Ich bin auch schon mal zittern.
Ja, nee, also so ein bisschen Apfelnoten, ein bisschen Zitrusnoten.
Ja, jetzt, wo er ein bisschen im Glas ist, kannst du ein bisschen Apfel erahnen, finde ich auch. Zitrus habe ich jetzt nicht. Vielleicht so ein kleines bisschen Fallobst, jetzt, wo der halt ein bisschen mehr Luft bekommen hat. Aber wir haben den ja wirklich gerade gerade erst aufgemacht und ins Glas gefüllt.
Ja, die Zeit im Glase tut dem tatsächlich gut. Kennst du so ein bisschen oder kannst du gerade im Gedächtnis nachriechen den Unterschied von rotem Glühwein zu weißem Glühwein? Mhm. Das ist ja doch recht deutlich, der Unterschied. Und das ist für mich, also Unterschied von einem kräftig tief dunklen sherrygereiften Whisky zu einem hellen Whisky, so wie der rote zum weißen Glühwein.
Ja, jetzt kommt doch schon so ein bisschen so eine Traubensüße, ne? So eine trockene Süße, so ein bisschen. Also nichts fruchtig Süßes, sondern wie so ein trockener Weißwein. Das könnte nach einem Weißwein-Finish schreien. Ich weiß gar nicht, ob eins dabei ist. Ich habe jetzt so intensiv gar nicht geguckt.
Ja, also eine alternative Sherry-Sorte, die nicht Oloroso und PX ist. Oder tatsächlich, ja, eine Weißweinnote.
Ich möchte das jetzt probieren.
Sollen wir?
Ja.
Okay. Auf geht's. Dann.
Slanche. Thompson Brothers, Mystery Malt, Nummer 2.
Ja.
Ach, schmeckt das gut auf einmal.
Mhm.
Ja. Und richtig viel Süße.
Ich glaube, das ist ein erwachsener Whisky.
Richtig viel Süße, ja. Der ist nicht jung.
Nee, ich glaube auch, dass der durchaus satt sein könnte.
Der ist gerade für mich zweistellig geworden, hätte ich jetzt gesagt. Wenn das gleich eine einstellige Jahreszahl ist, dann hat da einer was verdammt richtig gemacht. Weil für mich ist der plötzlich mindestens 10 Jahre alt geworden oder älter, obwohl er so hell ist. Und der hat sowas Süßes, der muss irgendeinen Finish gekriegt haben. Aber eines, das eben nicht übertrieben süß ist. Ein Weißwein oder so einen trockenen hellen Sherry.
Ja, trockener heller Sherry bin ich voll bei dir gerade.
Eine ganz interessante Bitterkeit hat er im Abgang. Mhm. Finde ich sehr interessant. Süße im Mund, etwas bitter im Abgang. Ganz wenig Frucht, aber auch nicht zu viel Getreide. Würzig schmeckt er dann noch ein bisschen.
Ja, würzig bin ich, da kaue ich auch gerade drum auf der Würzigkeit. Ich habe weißen Pfeffer. Ich habe ein bisschen was Kräutriges, so mediterrane Küche. Bisschen salzig, maritim, aber nur ein bisschen. Schöne breite Bandbreite an einer Kräuterpalette.
Der ist super lecker, der macht ganz viel im Mund und der ist halt schon wieder komplexer. Und dadurch merkst du diese Komplexität. Ist ein sehr gutes Grunddestillat, das ist irgendeine ganz interessante Reifung. Und das ist vor allen Dingen, finde ich, auch Alter. Also dass der 4, 5 Jahre alt ist, glaube ich nicht.
Kriegst glaube ich auch nicht.
Kriegst du nicht hin.
Was würdest du jetzt einmal außer La Meng tippen an Region? Sind wir hier in den Lowlands, sind wir in der Speyside, Highlands, bist du auf einer Insel?
Also ich bin eindeutig nicht auf einer Insel. Dafür ist zu maritimer Charakter, stimme ich dir zu. Mhm. Aber da ist zu wenig los an diesem maritim salzigen Charakter, an eventueller Rauchigkeit. Bin nicht auf einer Insel. Ich bin auf gar keinen Fall in der Speyside. Ich tendiere zu den Highlands.
Ja, bin ich tatsächlich bei dir zu sagen, dass das ein Highland Whisky ist. Ich überlege gerade so ein bisschen, vielleicht so in Richtung Clanleash. Vielleicht auch ganz im Norden von den Highlands in Richtung Wolfburn. Weil dieser Wolfburn-Charakter, der ist eigentlich sehr dominant und sehr deutlich. Ich glaube, den hätten wir rausgeschmeckt, wenn es ein Wolfburn ist. Aber auch die haben, weil sie nie färben, auch meistens eine sehr interessante und nicht immer dunkle Farbe.
Wolfburn finde ich nicht so abwegig. Wie alt ist der Wolfburn, den es hier in den Abfüllungen gibt?
11.
Ich tippe auf den Elfer Wolfburn.
Okay.
Durchaus. Die assoziiert man auch immer mit so jungen Whiskys, weil es so eine junge Destillerie ist. Aber mittlerweile bringen die auch 12-Jährige raus. Also jetzt gibt es die schon ein paar Jahre. Es ist also durchaus möglich. Ich tippe auf den Elfer Wolfburn. Diese Bitterkeit hinten, die erinnert mich ein bisschen daran. Also vom Charakter her kommt dem das am nächsten, finde ich.
Ja, könnte wirklich gut sein.
Und 11 Jahre, das wäre plausibel. Der hat keine 20, das merkst du auch. Aber wie gesagt, zweistellig ist er für mich. Das 11 ist gut, kommt gut hin.
Ja, ich überlege gerade ein bisschen in Richtung Isle of Arran, also Loch Ranzer Distillerie. Mhm. Weil die haben auch diese Würzigkeit, die fast schon ein bisschen ins maritim Rauchige geht. Könnte tatsächlich auch der 10er Arran sein.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das ist auch noch eine gute Möglichkeit, ja.
Heieiei. Sollen wir es lüften oder sollen wir noch ein bisschen auf ihm rumkauen?
Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Whisky. Und das freut mich, dass wir mit der Nummer 2 direkt am Anfang schon einen sehr guten Whisky haben.
Unter dem Verdacht, dass ja der 1er noch besser wird, ne?
Ja, also einfach jetzt mal das Bauchgefühl und der Geruch gewesen. Das Käppchen ist abgefallen, der Deckel liegt falsch rum. Komm, wir drehen ihn jetzt um.
Mir schlägt das Herz.
Ja, mir auch. Ganz aufgeregt. Junge, Junge,
oh,
Junge.
Wir haben einen 15 Jahre alten Craig Ellery.
Die Bitterkeit, natürlich. Hat er mich schön, natürlich. Das ist auch Destillerie-Charakter von Craig Ellery. Da habe ich mich auf der Messe noch mit dem Pierre Kruft drüber unterhalten, ja, weil ich verschiedene Craig Ellerys probiert habe. Diese leichte Bitterkeit im Abgang ist sowas von Craig Ellery.
Mega.
Total.
Richtig
cool. Weil die habe ich da immer bei jeder Abfüllung. Geil. 15 Jahre Craig Ellery. Hast du die Wahrscheinlichkeit in der Abfüllserie? Wir haben die Abfüllserie Nummer 3. Mittlerweile ist die 5, glaube ich, schon käuflich erwerblich. Mhm. Wir haben hier die Abfüllserie Nummer 3.
Ja, genau. Serie 5 ist schon vorbestellbar, noch nicht ausgeliefert, aber man kann sie vorbestellen. Serie Nummer 4 ist nämlich, glaube ich, USA-exclusive. Mhm. Also gibt es nur drüben. Aber wir fliegen ja mal hin, vielleicht finde ich noch eine Flasche.
Ja.
Wir haben 265 der fast 5000 Flaschen von diesem Craig Ellery 15. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 5%, eine von diesen wenigen Flaschen zu erwischen.
Okay.
Also an alle fröhlichen Mittrinker, ich glaube, wir haben nicht ins Klo gegriffen.
Nein, das denke ich nicht. Aber es ist wirklich verwunderlich, ne? Diese Farbe bei einem 15 Jahre gereiften Destillat, das wird eine reine Bourbonfassreifung sein, oder?
Refill Hogshead.
Refill Hogshead, okay. Da hat er uns regional doch ganz schön verarscht, weil wir somit in der Space Hype gelandet sind.
Ja, das ist korrekt.
Doch keine Highlands.
Also, wenn du so möchtest, ist ja die Space Hype oben, unten, rechts und links umschlossen von den Highlands. Also, es ist nicht so weit weg, aber tatsächlich hat er mich auch ein bisschen veräppelt. Weil mit der Space Hype verbinde ich immer diese augenscheinlichen Sherry-beeinflussten Whisky-Reifungen. Und hier ist der ein bisschen versteckt, dieser traubige, fruchtige Charakter. Aber geil versteckt, sodass er umso mehr Spaß macht zu trinken.
Ja, das ist genau so. Wir haben hier ein bisschen was anderes. Die Core Range, die man kennt, die fängt mit dem 13er an.
Mhm.
Den sieht man oft. Den gibt es auch eigentlich fast überall, wo man guten Whisky bekommt. Dann sattelt der 17er unten was, 21 oder 22er auf?
21, ja.
Und wir haben hier 15 Jahre, also was schön aus der Reihe fällt, was interessant ist. Und das schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich hatte gerade schon Pierre Kruft, den Brand Ambassador von Bacardi erwähnt, mit dem ich den am Stand getrunken habe auf der Whisky Live in Hamburg. Gehört mittlerweile zu Bacardi dementsprechend. Ist ein Bacardi-Unternehmen und ja, deswegen schon viel verkostet von uns. Deswegen ärgert mich das ein bisschen, dass wir da nicht drauf gekommen sind.
Oh, so weit waren wir ja gar nicht weg. Fast 30 Jahre schon im Besitz von Bacardi. Sehr interessante Brennerei. Die haben eine hohe Ausstoßmenge von vielen Millionen Litern im Jahr. Aber man kennt eben nur, ich sag mal, den Standard 30-10-Jährigen, wenn man sich nicht tiefer damit beschäftigt, weil auch ein Großteil vom Brand in Blended Whisky geht. Da hat ja durchaus die schottische Whisky-Industrie immer einen großen Anteil dran. Und von Whiskys, wo es eben nicht dann 20 Abfüllungen gibt wie von der Maitre-Dauer, ist es fast schon logisch, dass da viel in Blended Whiskys geht.
Jetzt, es mag ein psychologischer Effekt sein, aber wenn man weiß, dass es ein Craig Ellery ist, schleicht sich im Abgang auch so ein bisschen Nussigkeit mit ein. Ich merke die jetzt plötzlich. Es ist wie, wenn du ein gewisses Aroma sagst. Manchmal schmeckt man das dann ja erst wirklich und denkt sich, oh ja, stimmt, das ist auch dabei. Und Craig Ellery besticht unter anderem vom Charakter eigentlich immer durch so eine Nussigkeit. Und jetzt habe ich die plötzlich. Cool. Als ich gerade den letzten Schluck aus dem Glas genommen habe, war das nussig.
Richtig cool. Richtig, richtig cool. Toller Auftakt. Also ich hoffe, dass unsere Self-Fulfilling Prophecy sich auch gleich erfüllt, dass die Nummer 1 besser ist als die Nummer 2. Was heißt besser? Besser ist ja immer subjektiv. Aber dass wir zumindest vom Alter her in der Range bleiben. Zumindest von deinem farblichen Eindruck beim Abfüllen des Samples sagtest du ja, lass uns Nummer 1 als letzten Whisky nehmen.
Genau so ist es. Was haben jetzt die Thompson Brothers eigentlich mit Craig Ellery zu tun? Ich verrate dir nichts. Warum ist der dann in der Flasche drin? Wegen folgendem. Du hast uns gerade was von dem Hotel der Thompsons erzählt. Dem Castle.
Von dem Dornoch Castle Hotel.
Genau. Und die zwei haben diese Whisky-Bar da reingebracht und hatten dann mit Whisky zu tun. Und dann haben sie sich aber gedacht, das reicht uns nicht. Das reicht uns noch nicht. Wir wollen mehr. Die wollten selber Whisky machen, wie das schon einige vorhatten und wie es nur wenige dann auch getan haben. Die haben es auch in die Hand genommen.
Ja.
Haben ein Crowdfunding angefangen und haben in diesem Castle auch Brennblasen hingestellt und haben angefangen, Alkohol zu destillieren.
Ja.
Und sie haben angefangen, Whisky zu destillieren. Und hatten das Problem, dass alle Whisky-Destillateure der Welt, die neu anfangen, am Anfang haben. Das Zeug muss 3 Jahre liegen. Was machst du nach dem Anfang in den ersten 3 Jahren, um Geld zu verdienen?
Ich weiß es.
Sie haben, was finde ich ziemlich cool, einfach Verschiedenes gemacht.
Ja.
Einerseits natürlich New Make verkaufen, andererseits Gin machen auf einer separaten Blase und Gin verkaufen, denn Gin braucht keine Lagerung. Der wird gebrannt und gegebenenfalls noch aromatisiert und dann kommt er in die Flasche und wird verkauft.
Richtig.
Und sie haben gleichzeitig auch noch angefangen, unabhängig abzufüllen.
Ja, ganz genau. Das war so deren Strategie. Wäre das nicht auch was für uns? So ein Crowdfunding für die erste Kellerbrennerei hier?
Jetzt, da erzähle ich dir was zu. tatsächlich kenne ich diese Donnoch-Distillerie schon länger.
Ernsthaft?
Denn, ja, ich habe dir das mal erzählt, aber nur so im Nebensatz. Deswegen ist das auch gar nicht schlimm, dass du das nicht mehr weißt. Du hast mir zwar scheinbar nicht richtig zugehört, aber es ist gar nicht schlimm.
Warum kenne ich diesen Satz? Woher kenne ich diesen Satz?
Nee, pass auf. Ich habe vor 2 Jahren oder was war das, bin ich durch Zufall drauf gestoßen, dass es einen Aufruf gab, nicht zu spenden, sondern zu investieren.
Ja, du hast recht. Ja.
Und dann habe ich mir das tatsächlich, konntest du dich anmelden und dann hast du Infomaterial bekommen und man konnte eben in diese Dornoch Distillery investieren. Das ist keine Spende, sondern man hat dann wirklich Anteile daran, beziehungsweise bekommt es mit Rendite wieder zurück.
Ja, oder mit Alkohol, mit Fässern. Ja.
Ja, und da konnte man sich beteiligen, denn 2017 haben sie dort angefangen zu destillieren. 2020 war dann also der erste Spirit wirklich gereift, um ihn als Whisky zu verkaufen, 2020, 2021. Dann haben sie 2022 schon gesagt, wir möchten eine neue Destillerie bauen, einfach um mehr zu machen, um es größer zu machen, weil es gab von den Reifungen vorher, die haben immer alles in Oktavfässern, in 25-Liter-Fässern gefinisht und zu Ende gereift von dem eigenen Destillat. Da kamen dann nur 70 Flaschen raus, plus minus, je nach Angel's Share.
Ja, das ist schon
das
wenig.
Ist nicht viel. Und die haben teilweise die Flaschen dann verlost, weil die konntest du so nicht verkaufen. Die wären direkt vergriffen gewesen. Dann haben die eine Lotterie gemacht, wer die Flaschen kaufen darf. Und um eben aus diesem Zustand rauszukommen, dass man immer nur so 100, 200 Flaschen in Summe hat, die man verkaufen kann, haben sie gesagt, jetzt größer, schneller, weiter und haben sich eben Geld besorgen müssen dafür. Eine Distillerie ist nicht günstig, kostet ein paar Millionen.
Ja.
Und haben dann eine neue Distillerie gebaut. 2022 haben sie den Bauantrag eingereicht und die Baugenehmigung auch bekommen. Und 2023 haben sie angefangen, diese Distillerie zu bauen. Sie ist noch nicht in Betrieb. Ich bin ganz gespannt drauf.
Ja.
Aktuell destillieren sie also noch im Dornoch Castle.
Genau, richtig.
Und ich habe mir also dieses Infomaterial angeguckt.
Mhm.
Und was ein bisschen schade war, irgendwo auch nachvollziehbar, aber was ein bisschen schade war, war die Mindestsumme. Also du musstest A, Angaben über dein Einkommen machen.
Ach,
und
krass.
Du hast relativ, es ist normal, finde ich okay.
Ja.
Du hast relativ schnell gemerkt, dass doch eher die Voraussetzung ist, dass das deutlich 5-stellig im Monat ist. Und die Summe, es gab eine Mindestsumme, ab der du überhaupt dich erst beteiligen konntest. Die lag weit über dem, was ich eigentlich bereit war oder überlegt habe, irgendwo zu investieren. Ich habe es dann anders investiert, aber ich glaube, die Mindestsumme, die lag 50.000 oder sogar noch höher. Also
okay, ja.
Die haben dann, glaube ich, mit 200, habe ich gelesen, mit 200 Investoren haben sie dann den Neubau angefangen. Klar, wenn du halt nicht irgendwie 28.000 Investoren haben willst, die alle 100 Euro spenden oder 150 oder mal ein 20.
Dann wird es unübersichtlich.
Ja, dann gehst du halt mit einer höheren Summe rein und du hast auch eine andere Ernsthaftigkeit dahinter, weil wer dann 50.000 Euro da reinschickt oder 100.000 Euro, der meint das schon ernst.
Ja,
tendenziell.
Das stimmt. Dieses Prinzip Crowdfunding finde ich wirklich interessant, auch so, wie sie damit umgehen, wie sie das Ganze forcieren. Die haben angefangen, ihre kleinsten Brennblasen damals aufzubauen, ich sag mal in der alten Feuerwache vom Hotel. Also da, wo vorher dann das Löschfahrzeug drin stand, war sonst eine Garage für eben ein Feuerwehrauto. Und da haben die auf wenigen Quadratmetern, auf unter 50 Quadratmetern, dann ihre erste Mikrobrennerei aufgebaut mit 2 kleinen Brennblasen, 1000 Liter und 600 Liter. Das sind eher schon so, ich sag mal, eher deutsche Brennerei-Verhältnisse. Und deswegen gab es auch nur einen jährlichen Ausstoß von gerade mal 15.000 Litern, wenn das die ganze Zeit durchgebrannt hat. Und das ist schon, wie gesagt, verhältnismäßig wenig. Aber wenn man nebenbei eben auch unabhängig abfüllt, wenn man nebenbei noch das Hotel hat, wenn man vielleicht an der Hotelbar die Investoren betrunken macht und sagt, ey, hast du nicht 50.000 locker? Steigst du mit ein in unser cooles Projekt? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das erfolgreich ist.
Ja, und aktuell sind sie schon erfolgreich.
Ja.
Sie haben, glaube ich, mit 4 Mann angefangen. Jetzt sind es schon 7 Mann, die da voll beschäftigt sind, die da arbeiten. Und mit diesem unabhängigen Abfüllprinzip, na klar, machen sie auch effektiv schon Umsatz. Und es sind gute Whiskys. Wir merken das jetzt hier. Mhm. Eben auch unabhängig abgefüllt von den Thompson Brothers. Alles irgendwie auf 48,5% gebracht. Eine Stärke, die gerade dem Craig Ellery auch sehr, sehr gut gestanden hat, fand ich.
Ja, ja, ja.
Der ist nicht zu scharf geworden, indem er über 50% hat. Der ist aber auch nicht zu lasch mit seinen 48,5%. Das ist wirklich eine sehr gute Trinkstärke für diesen Whisky gewesen.
Ja, was sagst du? Wagen wir uns ran an Flasche Nummer 2, also an die zweite Flasche mit der Nummer 1?
Komm, ich halte dir das Gerät schon hier hin.
Du Ferkel.
Klar. Wieder Augen zugemacht, hast du geschafft, sehr gut.
Yep.
Nehmt euch doch auch eure Flasche mit der Aufschrift Nummer 1 und ich werde uns diese jetzt hier ins Glas füllen.
Yes.
So, siehst du, wovon ich rede?
Ja, ich sehe voll, wovon du redest. Das ist eine andere Farbe. Junge, so. Ist das satt dunkel.
Schon sind wir im Bernsteinhimmel.
Sofort.
Schönes, bräunliches, bernsteiniges Farbspiel im Glas. Man hat jetzt natürlich im Auge erstmal eine optisch höhere Reifezeit dadurch.
Bin ich voll bei dir.
Allerdings, der gerade immer 15 Jahre alt. Mhm. Und wir wissen, dass auch 8- oder 9-jährige Whiskys schon diesen Farbton haben können.
Ja.
Von daher, das muss jetzt nicht heißen, dass dieser Whisky über 15 Jahre alt ist. Das kann sein. Das muss es aber nicht. Ich finde die Farbe aber richtig geil.
Ich glaube fest daran, dass der noch älter ist.
Bin super gespannt. Kleine Anekdote, wir haben zu viert ja gestern Abend schon zusammengesessen.
Ja, stimmt.
Einfach nur, wir haben ein schwäbisches Tasting mitgemacht,
yep,
mit Whisky Vespa, Jochen Schweizer und dem Philipp von der, yep, Finch Distillery.
Von der Finch, ja.
Haben dann einen schönen Abend gehabt, haben danach noch ein bisschen zusammengesessen und haben einen Whisky getrunken, den uns unser Kumpel Ricardo zugeschickt hat.
Yes.
Von Whisky Günther, dem Online-Shop. Da haben wir übrigens auch unsere Mystery Malts, mhm, gekauft vom lieben Whisky Günther Ricardo, vielen Dank nochmal an der Stelle.
Yes.
Und er war so lieb, er hat selber auch eine Flasche sich selbst abgekauft. Und er hat einen 27 Jahre alten Glenrothes drin gehabt.
Ey, wirklich.
Und weil es so ein cooler Typ ist, hat er uns einfach ungefragt ein Sample abgefüllt und uns das zugeschickt. Und,
ja,
das haben wir gestern probiert. Und ich bin ja zu meinen Lieblingswhiskys gehört der Glenrothes.
Ja.
Und ich bin deswegen totaler Glenrothes-Fan. Und,
ja,
das war so ein himmlischer Whisky. Das war nun mal der beste Whisky des gestrigen Abends und das waren leider einige gestern.
Mhm. Und dieser Glenrothes 27, von denen gab es ganze 43 Flaschen. Das heißt, da ist
0,
die Wahrscheinlichkeit
0,8
bei unter einem Prozent, bei 0,86%, den, ja, überhaupt zu kriegen.
Ja.
Und jetzt, also wie gesagt, wenn er 3 Flaschen hatte, uns davon 2 verkauft hat und eine für sich selber behalten hat. Ich hoffe nicht, dass dieses Ferkel vorher reingeguckt hat, um den 27-Jährigen bei sich zu behalten, aber niemals würde Ricardo sowas machen.
Ja, unsere Flaschen waren ja auch noch abgedeckt, also er konnte nicht,
ja,
wissen, was da drin war.
Nein, nein, nein. Das konnte er nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der jetzt riecht.
Ja.
Oh, ist der voll. Junge, Junge. Mm. Komplette Sherry-Granate. Mm.
Warm und vollmundig riecht er. Ja, Sherry-Süße ist da drin. Das ist eine schöne Sherry-Reifung.
Auch nicht übertrieben sherrig, also dieser muffige Kellergeruch, den habe ich nicht, sondern ich bin gerade wirklich in so einem Fruchtkompott.
Ja, total. Dunkle Beere, dunkle Frucht, ganz süß riecht er. Das ist ein richtig schöner Sherry-Fass gereifter Whisky und der hat Jahre im Sherry-Fass zugebracht.
Definitiv. Weißt du noch, so früher, wenn Oma Marmelade gemacht hat und dann so richtig schön mit viel Zucker, um es haltbar zu machen, ein großer Anteil Brombeeren drin, noch andere dunkle Früchte. Ich bin gerade voll in der Waschküche von meiner Oma, die gerade Marmelade einkocht.
Ich muss mir aber viele Sachen bildlich vorstellen. Jetzt habe ich hier bei diesem wundervollen Whisky die Vorstellung, wie deine Oma in der Waschküche am Lade einkocht. Aber,
ja,
das soll der Sache keinen Abbruch tun.
Ich wollte gerade sagen,
es riecht unfassbar lecker. Ein leichtes Getreide ist dabei, aber eben total abgerundet, fast schon überholt von der dunklen, fruchtigen Sherry-Süße.
Ja, bisschen Honig habe ich noch.
Weiches Getreide, ja, Honig ist gut.
Ja, Getreide ist eine schöne Note. So frisches Brot. Kein Roggen, zum Glück, also ohne böse sein zu wollen. Ich habe gestern mein Januar-Pensum für Roggenwhiskys aufgetrunken.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich keinen Rye-Whisky diesen Monat mehr trinken,
ja,
weil es so viel war gestern.
Mhm. Ein bisschen Kopfschmerzen heute Morgen gehabt.
Ja.
Ein kleines bisschen Kopfschmerzen.
Dann war es mindestens einer zu wenig.
Ja.
Oh, der riecht klasse.
Das ist ein richtiges Brett. Das ist in der Nase ein Brett. Das kann man anders nicht sagen.
Ja. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du gesagt hast, jo, bitte lass uns die Reihenfolge umkehren. Wir machen erst 2 und dann 1. Ich würde sagen, Whisky auf die 1.
Nummer 1.
Slantje
da draußen. Ist das ein fantastischer Whisky.
Ja, der geht runter wie Öl.
Oh, ich kenne den Grundgeschmack.
Ja, ich bin bei dir.
Ich kenne den Grundgeschmack.
Ich überlege. Ist
es sowas von Space Cider?
Ja, ich bin auch tiefst in der Space Cider. Also sowas kannst du nicht auf Orkney oder so produzieren. Das ist ein Space Cider Whisky.
Das ist aber, glaube ich, nicht der Glenrothes. Es wäre es ja noch, wenn wir jetzt auch eine Flasche davon hätten.
Das wäre fett. Nee, ich glaube auch nicht,
dass ich glaub, es ist. Nee, ich glaube es nicht. Der Grundcharakter ist ein anderer. Schmeckt fantastisch.
Ich sage, es ist ein Glen. Ich schwanke zwischen Glen Grant und Glen Moray.
Den Glen Moray, den hatte ich auch schon im Verdacht, aber irgendwie...
Ich finde, der schmeckt noch krasser. Also es gibt einen unabhängig abgefüllten Blended Whisky in dieser Reihe ohne Destillerienname, der einfach Speyside heißt. Mhm. Und der schmeckt so nach Speyside, dass es wirklich jetzt gerade im ersten Moment ein 27-jähriger Speysider für mich sein könnte.
Weißt du, woran ich überlege?
Royal Bruckler?
Ja.
Ernsthaft? Ja. Ah, das wäre nur mein nächster Tipp gewesen.
Ich überlege an Royal Bruckler, weil lustigerweise gehört Royal Bruckler auch zu Bacardi. Auch den habe ich mit Pierre Gruff am Stand auf der Whisky Live probiert. Dieser Stand war mein Untergang. Ihr könnt euch aber freuen, daraus ist eine Partnerschaft entstanden, die zu einer Folge führen wird, die sehr bald rauskommt, die wir mit Pierre zusammen aufnehmen werden. Ich freue mich auch darauf schon riesig. Es gibt so vieles, wo wir uns 2026 darauf freuen können.
Oh ja.
Und ich habe dann eben auch einen Royal Bruckler gekauft, weil die mir so gut geschmeckt haben. Das erinnert mich gerade an Royal Bruckler.
Welchen hattest du dir damals eingesagt? Das war ein 21-Jähriger oder so, ne?
Nee, 22.
22.
22. Junge, Junge. Das war ein Tokaja Finish. Exceptional Cask Series, ja, der war schon. Das war halt auch so ein Brett, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich das Geld gar nicht ausgeben, aber dieser Whisky ist so fantastisch, dass ich den kaufen muss. Und dann habe ich den mitgenommen, weil der so gut war. Dieser Whisky hat mich so überzeugt, dass ich da eine richtige Stange Geld für ausgegeben habe. Und das können ehrlicherweise nur wenige Whiskys mich so überzeugen, dass ich das in die Hand nehme und sage, den nehme ich jetzt mit. Und dieser Whisky hier, der ist ähnlich famos.
Ja, gut. Ja, dann würde ich mal tippen auf Glen Moray. Du sagst Royal Bruckler.
Mhm.
Sollen wir das Geheimnis lüften?
Mhm.
Boah, ich bin genauso gespannt wie gerade.
Mhm. Zieh das Hütchen ab.
Zieh das Hütchen ab.
Jetzt dreh langsam um. Und?
Alter,
hör auf.
Siebenjähriger Annadale.
Hör auf. Wie kriegst du das denn mit 7 Jahren hin?
Ne.
Bist du des Wahnsinns?
Ne, niemals. Niemals hätte ich das gedacht. Also ich hätte 20 Jahre draufgepackt.
Ist das ein guter Whisky?
Wirklich. Von diesem Whisky gab es 294 Flaschen und da war die Wahrscheinlichkeit bei 5,89%. Und wir haben eine Bourbon ASB Double Oak Reifung.
Ah, okay.
Junge, Junge, hat der uns verarscht. Aber wieder von der Region, Annadale's Lowlands.
Ja, erstens das und zweitens vom Fass. Da ist kein Sherry-Fass mit bei gewesen.
Nee.
Aber das ist in der Nase und im Geschmack ist das für mich ein Sherry-Fass gereifter Whisky. Wo nimmt der diese Noten her?
Wirklich,
wo holt er das her?
Das ist unglaublich. Das ist so ein guter Whisky und das mit 7 Jahren. Was zur Hölle machen die in dieser Annandale Distillery? Ich kann dir ein bisschen sagen, was sie machen. Also das ist mein allererster Annadale Whisky überhaupt, den ich
kenne die nur vom Namen.
Ja, der ist jetzt, wie gesagt, sehr jung mit 7 Jahren. Double Oaked bedeutet, der ist zweimal in einem Bourbonfass gelandet. Also ich sag mal jetzt die ersten 5 Jahre in einem alten Bourbonfass und dann nochmal die letzten 2 in einem frischen zum Beispiel. Und die brennen 3-mal. So wie Orkentoschen in den Lowlands haben die 3 Potstills, mit denen die brennen.
Mhm.
Völlig abgefahren. Mhm. Für einen schottischen Whisky, das gibt ja nur eine Handvoll schottische Brennereien, die 3-mal brennen.
Der ist so, so gut. Und ich muss sagen, der Craig Ellery war ein sehr guter Whisky. Aber ich finde den 7-Jährigen, der ist halb so alt, den finde ich noch besser. Ich finde diesen Whisky noch besser als den Craig Ellery gerade und der hat einfach nur 7 Jahre gereift. Ich habe mal nebenbei so ein bisschen grob gestöbert im Internet.
Mhm.
Wenn du dir 15-jährige Craig Ellerys oder auch 7-jährige Annandales raussuchst, sind viele unabhängig abgefüllte von beiden dabei.
Mhm.
Landest du je nachdem immer so zwischen 80 und 120 Euro, was die Flasche an sich kostet, dass man da so eine ungefähre Vorstellung hat. Aber das ist für mich ein herausragender Whisky. Das ist ganz toll. Ein ganz tolles Destillat. Die Annandale Distillery hat sich gerade bei mir in den Kopf gebohrt.
Ja, definitiv.
Und jetzt bohre ich noch mehr davon rein.
Wirklich, die hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Die waren bei mir völlig unterm Radar. Weil woran denkst du, wenn du an die Lowlands denkst? Da ist bei mir immer präsent Orkentoschen. Mhm. Klar, jetzt auch mittlerweile Lindoris. Aber Annandale, so what? Noch nie drüber nachgedacht, mir davon eine Flasche zu holen oder mal in einem Laden zu sagen, gib mir den mal, ich will den kosten.
Ja, Wahnsinn. Auch eine sehr junge Destillerie. Es gab schon mal eine, die hat aber vor 100 Jahren zugemacht.
Mhm.
Und 2014, glaube ich,
ja, genau.
hat die neue Annandale wieder aufgemacht. Also auch da gibt es maximal 10, 11 Jahre alte Whiskys, weil die sind einfach noch nicht älter.
Ja.
Wahnsinnig gut. Ich bin begeistert von diesem Whisky. Ich bin überrascht davon, wie sehr wir uns dadurch haben täuschen lassen, vor allen Dingen mit der Reifung. Also ich meine, Region, okay. Brennereicharakter, okay. Aber Farbe, Nase und Geschmack gehen so in eine Richtung und das ist komplett die entgegengesetzte Richtung von dem, was es ist.
Was sind wir eigentlich für Whisky-Trottel, wenn wir uns so an der Nase und am Geschmack rumführen lassen?
Ja, echt. Whiskey-Castle, Titel gar nicht nee. Verdient. Whisky-Idioten.
Whisky-Idioten.
Whisky-Idioten, der Podcast. Mein Gott.
Aber wirklich, das ist das, was Whisky-Trinken so spannend macht. Erstens, Dinge zum ersten Mal probieren und es klappt unabhängig abgefüllt immer gut. Und zweitens, blind. Du hast keine Ahnung, was gerade vor dir steht. Chrissy hat mich an meinem letzten Geburtstag dermaßen verarscht mit einem kleinen Blind-Tasting und hat mir als letztes dann einen Famous Grouse vorgesetzt, der irgendwie beim Aldi 9 Euro kostet. Und ich habe auf dem rumgekaut, habe getrunken, dachte, oh Mensch, ist das ein guter Whisky? Habe überlegt, was kann das sein? Und was ist? Ist das eigentlich einer für zum Cocktails mixen? Wahnsinn. Also der Famous Grouse hat mich auch blind völlig überrascht.
Ja, wenn du irgendwo in Rumänien in so einen Hinterhof gehst und trinkst da aus der unbeschrifteten Flasche mit dem klaren vom Nachbarn, dann ist das auch ein Blind-Tasting. Danach siehst du auch nichts mehr.
Wenn ich in Rumänien was trinke, dann auf jeden Fall den Karpatien-Whisky.
Ich hoffe ja, ich habe einen Karpathien unten. Ja. Mein rumänischer Arbeitskollege, der soll mir unbedingt welchen mitbringen. Mit dem habe ich neulich geschrieben. Ich hoffe, ich habe bald mehr als einen Karpathien.
Mega.
Die sind ja gar nicht so leicht zu bekommen hier. Ne?
Nee, unmöglich.
Also es gibt einen Shop, da kriegst du die, zahlst aber ordentlich Versand.
Mhm. Ja.
Ne? Deswegen bin ich schon ganz froh, wenn jemand da unten ist. Der eine, den ich habe, der ist auch von einem Kollegen, der ist Geschäftsführer, die haben eine Niederlassung von der Firma in Rumänien, deswegen ist der regelmäßig. Der hat an mich gedacht und hat mir eine mitgebracht.
Richtig gut.
Und der andere Kollege ist halt Rumäne und der bringt mir im besten Fall auch noch eine mit. Also so kriege ich die auch immer über die Connections mitgebracht im Auftrag.
Ich melde mich an.
Okay. Was ich schön finde, ist auf der Thomson Brothers Flasche, hinten steht immer der gleiche Text drauf und der letzte Satz ist: We would love for you to open this bottle and hopefully enjoy drinking it too. Und diesen Purpose haben beide Whiskys heute auf jeden Fall erfüllt. Wir haben zwei sehr, sehr gute Whiskys im Glas gehabt, an denen ich viel Freude gehabt habe. Ich habe eine diebische Vorfreude gehabt darauf, zu schmecken, wie das, was wir da gesehen haben, schmeckt und zu wissen, was es dann ist. Also ich finde das total geil. Ich glaube, wir machen das nochmal.
Ja.
Mir hat das einen Riesenspaß bereitet. Und wir haben zwei wirklich fantastische Whiskys getrunken. Und ich ergötze mich jetzt am Rest dieses großartigen Annandales. Und ich habe dadurch, selbst ich und wir haben beide, glaube ich, mit schon deutlich über 1000 verschiedene Whiskys getrunken in unserem Leben.
Ja.
Es war noch kein Annandale dabei. Und die haben sich gerade, die sind gerade WOI bei mir geworden. WOI. Whisky of Interest.
Ah. Whisky of Interest
sind die bei mir geworden. Ich werde mich jetzt mal dahinter klemmen, ein bisschen was von der Annandale kennenzulernen. Das hat mir gut gefallen gerade.
Ja, definitiv. Kann ich genau so sagen. Was hältst du eigentlich von der Idee, mal in der besagten, berühmten Whisky-Bar vorbeizufahren? Weil dann
noch. Können wir morgen machen.
Ja, komm, fahren wir schnell sonntags einmal schnell nach Schottland. Es ist nicht so weit weg von Inverness. Also ungefähr eine Stunde nördlich von Inverness, liegt quasi zwischen Glenmorangie und Clanleash.
Boah, wie geil wäre das eigentlich für einen Barabend einfach?
Brutal.
Mittags in den Flieger steigen, abends einen schönen Barabend machen und nächsten Morgen wieder in den Flieger steigen.
Ja.
Junge. Wirklich? Da kann man nebenbei noch ein bisschen durch die Distillerie fallen.
Ja, eben. Cool. Also, und dann auch genau diese Route. So Glenmorangie, Dornoch, Clanleash, vielleicht Brora, wenn sie schon wieder jemanden reinlassen und dann wieder zurück.
Cool. Sehr, das war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte das nochmal machen.
Ja. Definitiv. Also wie gesagt, ich kannte das nicht, dieses Mystery Malt Konzept. Wir sind jetzt bei Batch 3. Es gab Batch 2 und Batch 1. Schon für Batch 3 gehen die Flaschen bei eBay für 100, 150 Euro, Dollar, Pfund über den Tisch. Und ich glaube, dass Batch 5 auch richtig witzig und spektakulär wird. Diesmal eine Auflage von 10.000 Flaschen circa bei Batch 5, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, die Leute sind wie bekloppt.
Ganz schön erfolgreich. Ja. Nein, das ist doch einfach ein guter Deal. Die UVP liegt bei 70 Euro pro Flasche. Da kriegst du sie hier in Deutschland gekauft. Mhm. Jetzt in der Batch 3 war das so, die wir haben. Und für 70 Euro, du kannst dir eigentlich fast sicher sein, dass du einen tollen Whisky bekommst.
Ja.
Die füllen halt keine Scheiße ab.
Ja,
das heißt, du weißt, ich gebe hier 70 Euro für die Flasche aus und das wird wahrscheinlich gut werden. Ja, und wenn du Glück hast, dann ist es halt sogar ein 27-jähriger Glenrothes. Da wirst du auf dem Markt, wenn du sowas kaufen würdest, wahrscheinlich 300, 400, 500 Euro für bezahlen.
Ja.
Ne, von daher, super.
Stimmt.
Sache.
Ja.
Super Sache.
Ja. Ein bisschen schade jetzt, dass wir euch den 27-jährigen Glenrothes nicht nach Hause haben schicken können, sondern ihr in Anführungszeichen nur den 7-jährigen Annandale habt. Aber ich wette blind, dass mit Sicherheit 35 von den 40 Leuten, die mittrinken, noch nie ein Annandale getrunken haben.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall schön, dass ihr heute mit uns getrunken habt. Ich hoffe, ihr habt ebenso viel Spaß daran gehabt wie wir. Euch haben die Whiskys hoffentlich ebenso gut gefallen, wie sie uns gefallen haben. Sie haben euch auch überzeugt. Ich bin sehr gespannt drauf, von dem einen oder anderen von euch zu hören, was ihr dazu denkt. Also schreibt uns sehr, sehr gerne eure Meinung per E-Mail, per Instagram, per Facebook, wo auch immer. Lasst uns wissen, wie ihr über die Whiskys denkt, wie ihr sie fandet. Wir haben ein ganz, ganz großes Interesse dran, weil ich das einfach spannend finde, wie ihr dieses junge Destillat und diesen Craig Ellery findet. Lasst es uns gerne wissen. Wir freuen
uns. Unbedingt. Also ich habe ein breites Grinsen in meinem Pfannkuchengesicht. Die Folge hat mir richtig Bock gemacht. Und also von diesem Abend werde ich, glaube ich, noch länger zehren.
Ich auch. Und jetzt zähre ich erstmal noch von meinem Glas und freue mich ein bisschen daran. Vielleicht habt ihr auch noch was, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest eures Whiskys und dann hören wir uns ganz bald wieder mit den Dingen, die uns noch begeistern werden im neuen Jahr.
Jawohl.
Bis bald.
Tschüss zusammen.